Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Herzlich willkommen zur 95. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Ich bin wieder zurück und begrüße damit mal wieder endlich David. Servus.
Moin Moin, ich hoffe, es war schön an der See und wir können gemeinsam in das neue Semester starten und natürlich auch heute wieder auf die Sportereignisse der Woche zurückblicken.
Ja, ganz genau. Ich habe, glaube ich, eine Woche ganz gute Erholung gehabt in St. Peter-Ording. Vielleicht für euch kurz. Deswegen war ja letzte Woche Moritz Knorr da, hat mich so ein bisschen ersetzt. Glaube, das war auch...
Was natürlich eigentlich gar nicht geht.
Das ist... Weiß ich gar nicht, ob ich das als Lob oder als Schleim auffassen soll. Aber vielen Dank. Und ja, ich glaube, er hat mich auch ganz gut ersetzt. War eine spannende Folge, muss ich euch auch mal wirklich loben. Danke, Moritz, nochmal an dich, dass du mich letzte Woche ersetzt hast. Und damit gehen wir rein ins Geschäft der letzten Woche, oder?
Ja, ich würde sagen, wir steigen einfach direkt ein. Wir haben wieder einiges auf dem Programm. Wir haben Tennis, wir haben Paris-Roubaix im Radsport, wir haben Basketball-Euroleague, wir haben ein Formel-1-Wochenende, was bevorsteht. Wir hatten ganz ereignisreiche Tage im Fußball und das nicht nur in Bezug auf Eintracht Frankfurt. Wir haben noch eine kleine Ankündigung nach einem Fußballteil, werden uns aber jetzt zu Beginn natürlich erstmal der Snooker-WM in Sheffield und davor dem Darts widmen, denn da stand auch wieder mehr als nur die Premier League auf dem Programm, Benny.
Genau, denn da stand nämlich das dritte European Tour Turnier des Jahres an. In München wurde das gespielt im Zenit. Und natürlich haben wir bei den European Tour Turnieren in Deutschland auch immer einige Deutsche dabei. Das heißt, zwei Home Nation Qualifier. Das war zum einen Dragutin Horvat, das zweite Event, wofür er sich qualifizieren konnte. Und Lukas Wenig. Und die beiden besten Deutschen der PDC waren mit, natürlich Gabriel Clemens und Martin Schindler ebenso qualifiziert wie Max Hopp. Und ja, es war, glaube ich, aus deutscher Sicht ein durchaus erfolgreiches Wochenende, denn wir hatten Martin Schindler im Viertelfinale, verlor dagegen einen starken Martin Lukman, der auch erst seit letztem Jahr auf der Tour ist, und hier mit 6-4 ins Halbfinale Einzug, in das erste Halbfinale seiner Karriere. Später zog er dann sogar noch ins Finale ein. Also es war ein ganz verrücktes Turnier. Es gab viele Favoriten, die früh rausgegangen sind. Nur um mal ein paar aufzuzählen hier. José de Sousa verlor gegen den Letten Madas Rasma mit 4-6. Kellen Ritz verlor 3-6 gegen Keegan Brown. Brandon Dolan verlor 5-6 gegen Martin Schindler. Dave Chisnell, das ist keine große Überraschung. Max Hopp schlug am Sonntag in Runde 2 Dimitri Vandenberg. Hopp schlug zuvor Alan Suter. Zwei wichtige Siege, endlich auch mal wieder auf der Bühne. Und mit diesem Achtelfinale, er verlor dann zwar mit 1-6 gegen Johnny Clayton, aber mit diesem Achtelfinale war er der zweitbeste Deutsche dieses Wochenende. Und da geht Gott sei Dank die Form in die richtige Richtung. Was bleibt noch vom Wochenende? Gervin Price hatte eine Mandelentzündung, musste deswegen zurückziehen. Dadurch konnte Keane Barry ein Freilos in Runde 2 bekommen. Letzten Endes verlor ein gewisser Michael van Gerwen, wo man dachte, ach, jetzt ist er aber mindestens der Favorit im Halbfinale, mit 7-0 gegen Luke Humphreys, der damit seinen zweiten Prototitel holte. Einen als Players Championship hat er dieses Jahr schon geholt. Jetzt den European Tour Titel. Letztes Jahr hatte er in den UK Open im Finale gestanden. Ich glaube, da könnte man sich jetzt in Zukunft so einen Top 15 Spieler ranzüchten.
Durchaus möglich, weil ein Michael van Gerwen in der Form, in der er in der Zwischenzeit war, also das war vor ein paar Monaten ja auch noch anders, es hat sich deutlich gebessert, den muss man erstmal schlagen. Ähnliches hat sich vielleicht schon in der Premier League angedeutet, Night 10 stand auf dem Programm am letzten Donnerstag in Manchester das Ganze. Auch da ist Michael van Gerwen schon recht früh ausgeschieden, knapp 5-6 gegen einen starken Johnny Clayton, der sich auch am Wochenende gezeigt hat, wie du mir schon geschrieben hast. Ebenso konnten wir jetzt einen einzigen in der Tabelle in der Premier League ausmachen, der noch keinen Abend gewonnen hat. Und zwar ist das Michael Smith. Der steht weiterhin auf Platz 7 in der Tabelle. Und dadurch, dass James Wade sich hier den Sieg gegen Joe Cullen im Finale holt, ebenfalls 6-5. Dieser konnte sich vorher durchsetzen gegen Gervin Price, der zuvor gegen Peter White gewonnen hatte. James Wade ist übrigens noch gegen Gary Anderson im Viertelfinale angetreten. Haben wir eben jetzt wirklich alle mit einem Sieg bis auf Smith und genau. Mal gucken, wie sich das in der Tabelle weiterentwickelt. Da also weiter Van Gerwen vor Clayton. Wade und White haben jetzt beide 18 Punkte, dahinter dann Cullen 15, Price 11, Smith 8 und Anderson 7.
Ja, ganz genau. Und was ich eigentlich noch hinzufügen wollte bei dem German Darts Grand Prix, ich habe nämlich noch gar nicht den Sieger genannt, denn Luke Humphries, ja klar, hat im Halbfinale Michael van Gerwen mit 7-0 geschlagen, hat dann aber im Finale auf Martin Lukman getroffen, der Spieler, der ja jetzt eines eigentlich seiner ersten European Tour Turniere spielte, 39 Jahre letztes Jahr Tourcard geholt und dieses Jahr feiert er hier seinen großen Durchbruch generell, hat jetzt letztes Wochenende auch schon Viertelfinale gespielt auf der Pro Tour. Und ja, jetzt spielt er sein erstes Finale auf der European Tour. Das verliert er zwar mit 2-8, aber ja, mit diesem Sieg auch vorher, mit diesem 7-5 gegen Damon Hatter, gegen den Australier, der auch ein tolles Turnier spielt, hat sich Martin Lukman höchstwahrscheinlich fürs World Matchplay und den World Darts Grand Prix qualifiziert. Also zwei Majors, die ja sehr prestigeträchtig sind und auch viel Preisgeld abwerfen und dementsprechend auch für die Rankings sehr wichtig sind. Das ist, glaube ich, eine sehr große Geschichte auch für ihn.
Eine sehr große Geschichte, besonders für Rolf Kalb, ist die Snooker-Weltmeisterschaft im Crucible Theater in Sheffield, Benny. Die hat nämlich auch begonnen. Gibt es denn da schon erste nennenswerte Berichte? Ronnie O'Sullivan hat zum Beispiel sein Erstrundenspiel gewonnen. Was gibt es sonst da schon zu berichten?
Ja, genau. Ronnie O'Sullivan hat gegen David Gilbert wenig Probleme gehabt, hat sich am Ende 10-5 durchgesetzt. Ja, ansonsten würde ich sagen, gehe ich einfach mal durch die Ergebnisse. Stephen Maguire schlägt Sean Murphy in einem knappen Spiel, was auch viele vorausgesehen haben, mit 10-8. Mark Allen hat kein Problem mit Scott Donaldson, 10-6. Neil Robertson stand jetzt mit 6-3 gegen Ashley Hugel, hat gestern Abend auch zum Ende der Session einen 132er Break gespielt, ist da wirklich in Topform und da geht's heute Vormittag dann weiter. Anthony McGill gewinnt 10-7 gegen Liam Highfield. Stuart Bingham führt 6-3 gegen Liu Haotian. Das geht auch heute Vormittag weiter. Mark Williams des Weiteren hatte keine Probleme mit Michael White. 10-3 hieß es da. Jackson Page, das ist vielleicht so die einzige kleine Überraschung hier, gewinnt gegen Barry Hawkins mit 10-7. Und Mark Selby tat sich verdammt schwer gegen Jamie Jones. Hatte dann doch über Teilstrecken sehr große Probleme, aber erreichte dennoch relativ komfortabel mit 10-7 Runde 2. Was wartet noch auf uns? Ich glaube, Masters-Champion Yan Bingtao trifft auf Chris Wakelin noch. Ding Junhui, der erste chinesische Sieger eines Snooker-Turniers aller Zeiten, spielt gegen Kyron Wilson noch. Das wird auch ein cooles Spiel. Judd Trump spielt gegen Hossein Farfai. Das ist der erste Iraner, der jemals bei einer WM im Snooker antreten wird. Jack Lysowski gegen Matthew Stevens. Luca Brissell, der Kontinentaleuropäer, einer der wenigen aus Belgien, trifft auf den Thailänder Noppon Siakam. Und John Higgins trifft auf Tapchaya Unnu.
Ja, steht also noch einiges auf dem Programm im Crucible. Schaut da gerne rein. Eurosport ist fleißig dabei und Rolf Kalb und sein Blog führen auch immer fleißig auf, wann da wo irgendwas übertragen wird. Manchmal auch online im Stream. Also da ist das rundum sortlos Paket aus dem Crucible auf jeden Fall für euch vorhanden. Wir melden uns nach einer Unterbrechung wieder mit Tennis, Radsport, Handball, Formel 1 Vorschau, Basketball, Leichtathletik und natürlich dem Fußballblog, der heute auch wieder einen ganz besonderen Stellenwert hat. Also bleibt dran und bis gleich.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Man nimmt sich, was man will. Dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Ja.
the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Tennis. Stefanos Tsitsipas hat in Monaco das Turnier gewonnen, während Sascha Zverev im Halbfinale ausgeschieden ist. Insgesamt kann man sagen, die Sandplatzsaison hat begonnen. Die Damen sind jetzt in Stuttgart in der Halle tätig. Da ist ja auch traditionell immer ein WTA-Turnier. Und das deutsche Team im Handball, die Herrennationalmannschaft, konnte sich für die WM qualifizieren, Benni.
Ja, ganz genau. Da standen ja als letztes vor der Weltmeisterschaft in Schweden und Polen ja, zwei Spiele gegen die Färöerinseln an. Also ein Team, was eigentlich auf dem Papier ja ungefähr drei Klassen unter der deutschen Mannschaft sein sollte. Aber das Team um Alfred Gislason tat sich wirklich schwer in beiden Spielen. Im Rückspiel lag man sogar zur Halbzeit zurück, gewann aber dennoch das erste Spiel mit 34-26 und das zweite Spiel dann mit 33-27. Gerade defensiv hat er teilweise an der Einteilung, ja, hat es da viele Probleme gegeben. Das heißt, bis zur Endrunde, ja, die ja Anfang Januar dann starten wird, also da ist noch ein bisschen hin, muss noch viel,
Gott sei Dank,
muss noch viel gearbeitet werden, da muss eine Steigerung her bis dahin, aber wie du schon richtig sagtest, das ist noch ein bisschen hin und da wird man auch die Zeit nutzen und den ein oder anderen Top-Gegner vielleicht noch in einem Testspiel anfragen.
Das, denke ich, wird auch passieren und dann drücken wir die Daumen, dass der Weg weiter nach oben geht, dass wir wieder ein schönes Handballturnier sehen werden. Das war ja dieses Jahr auch so, auch wenn es von der einen oder anderen Begleiterscheinung begleitet war. Genau, im Radsport hatten wir wieder einmal einen Frühjahrsklassiker, vielleicht auch einen der berühmtesten, weil es ging über die ein oder andere Kopfsteinpflasterpassage. 257 Kilometer warteten bei der 119. Austragung von Paris-Roubaix auf die Profis, das traditionell ja immer in Roubaix im Freiluftvelodrom geendet ist. Und dieses Mal gab es die allerschnellste Austragung. John Degenkolb hat danach gesagt, ich konnte noch nicht mal zum Pinkeln anhalten. Denn Dylan van Baarle aus dem Ineos Grenadiers Team gewann mit einem Schnitt von 45 Kilometer pro Stunde vor Wout van Aert am Ende. John Degenkolb selbst wird 18. Nils Polle 22. Also beide konnten da auch schon auf dem Podium stehen bei diesem Rennen, sind aber dennoch jetzt nicht unzufrieden gewesen nach der Austragung. Die waren halt nur wirklich echt schnell unterwegs. Bei den Damen gewinnt die zweite Auflage von Paris-Roubaix und das ist erfreulich, dass das parallel immer so gut organisiert und inzwischen auch bei den Damen ausgetragen wird. Elisa Longo Borghini aus Italien. Am Wochenende, weil wir schon in Italien sind, macht die Formel 1 Station das erste Mal in Europa in dieser Saison. Wir haben wieder ein Wochenende mit Sprint Qualifying, das heißt, ihr habt am Freitagabend das normale Qualifying, am Samstagabend dann das Sprintrennen, was man nicht Sprintrennen, sondern Sprint Qualifying nennen muss, und am Sonntag um 17 Uhr deutscher Zeit dann das Rennen, was ihr auch im Free-TV sehen könnt. Also auch da wartet Formel 1 Action für alle auf euch, könnt also noch mehr zuschauen und ich erwarte die beste TV-Quote, die wir dieses Jahr hatten. Und es lohnt sich allemal, Benni, da dieses Jahr mal ein besonderes Auge drauf zu werfen, ne?
Ja, klar, definitiv. Ich bin ja auch noch dabei und drauf und dran, mich in den Sport so ein bisschen zu integrieren, ein bisschen Wissen aufzusaugen. Und ja, da ist natürlich einerseits schade, dass das Free-TV den Sport nicht mehr für alle öffentlich anschaubar macht, weil das halt wirklich auch der Renner war auf RTL, hat riesige Einschaltquoten gehabt. Viele können sich einfach ein Sky-Abo nicht leisten, so schade wie es auch ist. Dementsprechend muss man sich jetzt an diese, wie viele Events sind es? Vier, glaube ich. Klammern und vielleicht ja hoffen, dass es irgendwann zurückkommt. Aber als Leckerbissen ist das, glaube ich, dennoch cool, dass es jetzt am kommenden Wochenende endlich wieder heißt Formel 1 im Free-TV.
Genau, und die Stimmung wird Bombe sein. Wie gesagt, Europa-Auftrag, großer Preis der Emilia-Romagna in Imola. Die Tifosi auch von Ferrari haben natürlich einiges zu feiern im Moment. Und mal gucken, ob die Verstappen wieder zum Motor ausprügeln können oder was auch immer das Wochenende für uns bereithält. Wir freuen uns jeweils drauf. Im Basketball gibt es eine erfreuliche Meldung, wenn wir dem Kommentatorenblock Glauben schenken, was wir sehr gerne tun. Dann überträgt Magenta Sport heute Abend die Bayern live im Basketball, Benni.
Ja, ganz genau, da geht's ja im Europapokal heute Abend im Topspiel gegen Barcelona. Das wird auf jeden Fall ein Kracher. Barcelona war ja in dieser Woche öfter das Thema, nur eben nicht im Basketball. Da werden wir gleich auch noch drauf kommen, definitiv. Aber ja, wenn das so stimmt, dann haltet mal die Augen offen. Schaut immer mal heute Abend auf Magenta TV vorbei. Vielleicht werdet ihr da das Spiel finden und es tatsächlich kostenlos sehen können. Ich werde es auch versuchen, denn ich glaube schon, dass das ein ganz besonderes Spiel werden könnte. Und ich würde sagen, ich gehe auch noch mal ganz kurz auf die BBL ein, weil auch da geht es ja langsam auf die Playoffs zu. Jo. Die ersten Teams stehen fest. Teams wie Bayern, wie Bonn, wie Alba Berlin, da sieht es sehr, sehr gut aus. Beziehungsweise sie sind schon sicher in den Playoffs. Alba Berlin durch einen Sieg gegen BG Göttingen mit 92-86, obwohl die BG über Teilstrecken das Spiel sogar angeführt hatte, punkttechnisch. BG aber immer noch auf Rang 8, aber ja, zwei Spiele hinter Crailsheim, zwei Spiele mehr als Crailsheim, die auf Rang 9 stehen und zwei Punkte weniger haben. Also da wird es noch definitiv spannend werden im Kampf um die letzten Playoff-Plätze. Die Fraport Skyliners wiederum ja, halten sich die letzte Chance offen, doch noch den Klassenerhalt zu schaffen. Gewinnen gegen die Baskets Oldenburg, die auf Rang 14 stehen, auch noch nicht absolut sicher sind da, aber da sieht es doch besser aus als bei Frankfurt, die hier immer noch 6 Punkte hinter dem Tabellen 16., dem mitteldeutschen BC, liegen. Und genau, die Bayern schlagen eben die MHP-Riesen aus Ludwigsburg im Topspiel eigentlich relativ deutlich mit 77-58, also kein High-Scoring-Game, aber wichtige Punkte für die Münchner, die damit ja auch ihren Playoffs-Platz bestätigen.
Genau so sieht's aus. Der weitere europäische Wettbewerb, also unterhalb der Euroleague, wo ja die Bayern antreten und Alba Berlin es übrigens nicht in die Playoffs geschafft hat, ist der Eurocup. Da sind noch Ulm und Hamburg dabei. Da gibt's heute und morgen auch die Spiele gegen Juventud Badalona bzw. Valencia dann für die Hamburger. Also noch drei deutsche Mannschaften international im Basketball vertreten. Und eine News aus der Leichtathletik haben wir noch und dann kommen wir zum Fußball. Alison Felix, mehrfach Olympiasiegerin, ich glaube 7 Medaillen bei Olympischen Spielen gewonnen aus der USA, gerade auch über 200 und 400 Meter am Start gewesen und auch in der 100 Meter Staffel ab und zu. Er wird diese Saison uns noch freudige Ereignisse bringen, hoffe ich, und danach diesem Jahr die Karriere beenden. Die Meldung können wir schon mal geben, aber da werden wir dann natürlich gegen Jahresende nochmal drauf blicken, wenn wir ihre Karriere zusammenfassen. Und jetzt gleich blicken wir voraus auf den DFB-Pokalspieltag der Damen. Der ist schon passiert, da müssen wir gar nicht vorausblicken. Die Herren, die spielen heute und morgen ihr Halbfinale aus. Und was im Europapokal diese Woche los ist, erfahrt ihr ebenso von uns wie die Geschehnisse in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga. Bis gleich.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Wir sind im Europapokal diese Woche gewesen und wir rollen das Feld wie immer von unten nach oben auf und beginnen mit der Europa Conference League im Viertelfinale. Da stand ja nicht nur AS Rom vor der Herausforderung, sich nicht noch einmal gegen Bodø Glimt aus Norwegen eine Blamage zu geben, denn sie konnten das Ganze mit 4-0 noch umreißen und ins Halbfinale einziehen und Mourinho war es ein ganz wichtiges Anliegen, nochmal zu betonen, dass sie auch der einzige italienische Verein sind, der noch im Europapokal vertreten ist und dass man sich hier auf jeden Fall keine Blöße gegeben hat. Nachdem er ja im Vorfeld des Spiels gegen die Norweger schon betont hatte, hatte ich mit Moritz letzte Woche besprochen, wie gut die Leistung noch sei und dass der Kunstrasen schuld ist und er einen super Job macht und dass alles sorgenfrei lief bei der Roma dieses Jahr. Das ist schon immer lustig zu sehen. Während Mario Götze mit der PSV Eindhoven leider gegen Leicester City 1-2 verlor. Die ehemaligen englischen Meister ziehen also auch ins Halbfinale ein. Dafür konnte sich Eindhoven am Wochenende den niederländischen Meisterpokal sichern. Feyenoord Rotterdam setzte sich gegen Slavia Prag durch und Marseille gegen Saloniki. Und wenn wir jetzt ins Halbfinale schauen, dann sehen wir hier Leicester gegen Rom. Ist ein schönes Spiel, wie ich finde, trotz Conference League-Tatsache. Und Feyenoord gegen Olympique Marseille als Halbfinale in der Europa Conference League. Und was in der Europa League los war, das werden wir uns jetzt auch angucken. Wir haben auf der einen Seite Braga gegen Glasgow. Das ging in die Verlängerung. 3-1 konnten sich die Rangers durchsetzen, während West Ham United 3-0 im Rückspiel gegen Olympique Lyon das Ticket fürs Halbfinale zog. Und dann hatten wir noch zwei deutsche Mannschaften in der Europa League, Benny. Und wir beginnen in Italien, würde ich sagen, mit dem Rückspiel Atalanta gegen Leipzig.
Ja, und nach dem 1-1 ja im Hinspiel gab sich Leipzig in Bergamo keine Blöße gewann, 2-0. Nee. Hatte auch wirklich das Spiel eigentlich durchweg in der Hand, auch wenn es sich beim 2-0 durch Nkunku um einen Elfmeter handelte. Atalanta versuchte dann natürlich viel, versuchte das Spiel in die Hand zu nehmen. Als Heimspiel ist es natürlich selbstverständlich, dass man das auch als so ein qualitatives Team versucht. Letzten Endes war Leipzig einfach ja, die effektivere Mannschaft und auch qualitativ wahrscheinlich doch noch ein Stück höher einzuschätzen. Und ja, rückt damit dementsprechend verdient auch ins Halbfinale, wo es dann jetzt gegen die Glasgow Rangers geht.
Genau so sieht's aus. Und dann hatten wir noch ein zweites Spiel, nachdem sich ja Eintracht Frankfurt in einem begeisternden Spiel im Hinspiel im Waldstadion 1-1 vom SFC Barcelona getrennt hat, wo ja auch viele gesagt haben, ja, Xavi hat die Mannschaft wiederbelebt und neue Hoffnung zu altem Glanz zurückkehren. Am Wochenende haben sie übrigens wieder verloren, FC Barcelona. Eintracht Frankfurt gewinnt zu Hause im Camp Nou, muss man ja sagen, nachdem die komplette Gegend gerade weiße Trikots anhatte. Riesen-Props an alle Eintracht-Fans, die da waren und sich um Tickets bemüht haben und den Barca-Präsident bzw. seinen Blutdruck ins Unermessliche getrieben haben. 2-3 in Barcelona und ja, klar, mein Kumpel hat sich geärgert, er hat 1-3 getippt, das hätte eine 70er-Quote gehabt und Olli Glasner hat sich ebenso geärgert, da am Ende noch 2 hinten reinzukriegen, aber überragender Auftritt der Eintracht.
Ja, da haben wir nichts hinzuzufügen. Also, mit was für einer Effizienz sie diese einzelnen Nadelstiche gesetzt haben durch das Konterspiel. Ich glaube, Barcelona hatte am Ende 80% Ballbesitz. Und wie effektiv man mit diesen wenigen Möglichkeiten eigentlich umgegangen ist. Barcelona hat aus dem Ballbesitz wenig gemacht. Aubameyang war so blass wie, glaube ich, selten. Dann auch noch diese wunderbar herausgespielten Tore. Dann war ja dieser wunderbare Distanzschuss von Borré zum 2-0. Das war, da muss ich auch sagen, da habe ich so ein bisschen angefangen zu kreischen, weil es war einfach eine absolut verrückte Situation. Du hast keine Barca-Fans gehört, bis auf bei der Hymne. Du hast 30.000 Eintracht-Fans gehört und das war die Festung der Eintracht. Das war unfassbar und ich glaube, das ist ein Spiel, so ein Spiel werden wir, glaube ich, für einige Jahre nicht nochmal bekommen.
Nee, und vor allem auch nicht vergessen. Das ist der Wahnsinn. In der 4. Minute ist man ja schon mit dem V-Elfmeter in Führung gegangen und von da an musste Barcelona ja schon dem Rückstand auch insgesamt gesehen hinterherrennen und es hat eben nicht gereicht. Depay hat dann in der 101. Minute noch einen V-Elfmeter reingemacht zum 2-3. Der hat mein Kumpel dann wahrscheinlich geärgert, aber mein Gott, es ist alles egal. Die Eintracht ist im Halbfinale. Wir haben 2 deutsche Mannschaften im Europa-League-Halbfinale. Wann hatten wir das letzte Mal? Ich glaube, da hieß die Europa League noch UEFA-Pokal und es waren der Hamburger SV und Werder Bremen und das müsste so ungefähr 13 Jahre her sein. Das war die Saison, wo Donetsk gewonnen hat. Also ich glaube, das war das letzte Mal, dass ich mich dran erinnern kann. Und ja, die nächsten Spiele werden auch ein Spaß, sowohl in Glasgow für die Leipziger als auch im London Stadium gegen West Ham für die Eintracht-Fans. Also das macht richtig Spaß, da jetzt weiter das Ganze zu verfolgen.
Ja, definitiv. Wobei man da jetzt auch ähnlich, also ich sehe da jetzt ein bisschen Parallelen wieder zum Darts, ehrlich gesagt, nämlich zu dem Spiel von Martin Schindler, der stand dann nach diesem deutlichen Sieg mit dem höchsten Average auf der European Tour eines Deutschen aller Zeiten über Ryan Searle mit 6-1 im Halbfinale, spielt gegen den Favorit, also ist der Favorit im Spiel gegen Martin Lukman und verliert das dann, ja, weil er in dieser Situation einfach nicht damit klargekommen ist und so ungefähr, also nicht so deutlich Favorit, aber gegen West Ham ist das für mich schon ein offenes Spiel, was vielleicht teilweise eher in Richtung West Ham geht, auf dem Papier. Aber das Spiel ist offener als das Spiel gegen Barcelona auf dem Papier. Und das könnte einerseits der Vorteil sein, das könnte aber auch wiederum hemmen, weil es halt doch, ja, eine andere Situation ist. Man hat vielleicht dann doch auch, man darf in dieses Spiel einfach nicht verkrampft reingehen. Man darf jetzt nicht mit dem direkten Ziel sagen, ey, jetzt müssen wir auch den Pott holen. Ja. Weil jetzt steht mindestens noch ein starkes Team da im Weg vor diesem Finale.
Genau. Und gleichwohl ist es der einzige Weg für Eintracht Frankfurt, noch in den Europapokal zu kommen, indem man eben das Europa League-Finale gewinnt und in den Champions League einzieht. Aber da kommen wir gleich in der Bundesliga nochmal drauf zu sprechen, was die Eintracht eben nach diesem Barcelona-Auftritt und dem anschließenden belohnenden Bad im Mittelmeer eben gegen Union Berlin fabriziert hat. Vorher gucken wir in die Champions League. Da hatten wir die Viertelfinals, die zu folgenden Halbfinals geführt haben. Manchester City trifft auf Real Madrid und Liverpool trifft auf Villarreal, die nämlich nach dem Hinspiel-Sieg gegen die Bayern 1-0 unentschieden spielen in der Allianz Arena und somit die Bayern aus der Champions League rauswerfen. Benni, hast du es gesehen und wie waren deine Gedanken dazu vor und nach dem Spiel?
Ja, ich glaube, man hat während dem Spiel schon gesehen, dass grundsätzlich das Spiel dann doch auch von Bayern besser war als das Hinspiel. Man hat das Spiel absolut auch zu Recht dominiert, hat eben nur sau wenig aus den Möglichkeiten gemacht, die man auch bekommen hat. Lewandowski hat relativ früh, nach Anpfiff eigentlich der zweiten Halbzeit, das 1-0 gemacht dann. Was auch absolut verdient war. Darauf hätte man direkt eigentlich aufbauen müssen. Aber das passierte nicht. Man hatte das Gefühl, das rollt jetzt so ganz langsam auf die Verlängerung zu. Und dann kam Chukwueze in der 88. Minute, der da per Konter, aber sowas von aus dem Lehrbuch ausgekontert, das 1-1 macht. Und da kann sich Bayern einfach nur selbst vorwerfen, dass sie hier nicht weiterkommen. Denn die Möglichkeiten waren da. Villarreal hat jetzt kein Feuerwerk in München abgezündet wie Frankfurt in Barcelona. Also letzten Endes schon eine sehr enttäuschende Saison und es bleibt dabei bei der deutschen Meisterschaft in dieser Saison.
Ja, mehr wird es nicht werden. Atletico spielt unentschieden 0-0 gegen City. City kommt deswegen weiter, weil die das Hinspiel gewonnen haben. Zu Hause 1-0 Liverpool. Spielt 3-3 gegen Benfica, geht aber auch weiter, weil sie eben 3-1 im Hinspiel gewonnen haben und Real Madrid. Und das war das spannendste Spiel dieses Viertelfinals für mein Befinden. Verliert nach Verlängerung 2-3 gegen Chelsea. Zieht aber trotzdem ins Halbfinale ein, weil sie eben das Hinspiel 3-1 gewonnen haben, wie so viele andere Mannschaften auch offensichtlich in diesem Turnier. Und ja, ich beneide Marco Hagemann um seine Ansetzung in dieser Woche, denn der hat Real Madrid gegen Chelsea kommentiert, war in Barcelona gegen Frankfurt und jetzt das Taktikspielchen in der Bundesliga am Sonntagabend nicht, aber das ist schon echt richtig geil, diese beiden Spiele direkt hintereinander erlebt zu haben.
Ja, also ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen. Das ist, glaube ich, der Traum eines jeden Sportfans, der es so ein bisschen ernster nimmt vielleicht und da auch noch so eine Chance in der Zukunft sieht. Genau sowas kommentieren und genau so einen Tagesablauf ist einfach traumhaft.
Ja, da kann man gar nicht mehr zu sagen. So ist es genau. Wir haben unter der Woche, jetzt sind wir bei den nationalen Spielen, einige Nachholspiele in der Premier League und auch die Spanier spielen unter der Woche. Unter anderem haben wir Liverpool gegen United, Chelsea gegen Arsenal und natürlich am Wochenende dann noch ein Topspiel in der Premier League. Wir haben aber jetzt unter der Woche ebenso DFB-Pokal. Bei den Damen konnten sich Potsdam und Wolfsburg gegen die Bayern und Leverkusen durchsetzen. Wolfsburg 3-1 gegen die Bayern und Potsdam ging ins Elfmeterschießen gegen Leverkusen. Und bei den Herren gibt es die Partien Hamburg gegen Freiburg. Da habt ihr heute die Auswahl zwischen Wolfuß und Ike Gallei. Und Dittmann und Bartels. Und morgen Leipzig gegen Union Berlin mit Wolfuß oder Ike Gallei. Also beide Spiele auch im Free TV zu sehen.
Ja, ganz genau. Und bisschen anders als sonst. Aber ich glaube dennoch, DFB-Pokal ist immer besonders.
Genau. Und der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Wir machen es eigentlich immer ähnlich, deswegen hören wir uns nach der Unterbrechung wieder mit der Bundesliga.
Jawohl.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Als Jugendlicher wegen zu geringer Größe aussortiert, von der Oma hochgepäppelt und am Ende einer der besten aller Zeiten. Das ist die Geschichte von Torwartlegende Dino Zoff, der trotz eines saftigen Karrierefehlstarts letztlich ältester Weltmeister ever und italienisches Nationalheiligtum wurde.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit der Fußball-Bundesliga. Die Emotionen werden immer ambivalenter bei uns beiden. Schalke ganz oben, Bielefeld weiterhin recht weit unten. Vorher müssen wir allerdings noch eine ganz dringende Ankündigung machen. Kauft bitte Tickets für den 26. April 17.40 Uhr, überträgt auch das ZDF live. Es gibt ein Benefizspiel zwischen Borussia Dortmund und Dynamo Kiew. Ich nehme mal an, ein Großteil, wenn nicht sogar alles, der Eintrittskarten geht zugunsten der Opfer des Krieges in der Ukraine. Und das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Sache, zu der sich Borussia Dortmund hier bereit erklärt hat. Und ich finde es auch vom ZDF eine gute Sache, dass das übertragen wird und man so auch die Spendensumme, wenn möglich, noch weiter in die Höhe treiben kann. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache, auf die wir hier hinweisen möchten, müssen und sollten.
Ja, klar. Und es ist ja jetzt trotz dem Fakt, dass es eben jetzt mitten in der Saison ist, noch beginnen jetzt auch so langsam wieder so Benefizturniere, Benefizspiele. Zudem ist ja, glaube ich, auch diese Woche, wenn ich mich nicht irre, dieses Benefizturnier für Werner Hansch, der damit ja seinen endgültigen Abschied so gesehen feiert. Das ist seine Heimatstätte, oder nicht die Heimatstätte, sondern da hat alles begonnen für ihn. Genau, da hat alles begonnen für ihn in Gelsenkirchen auf Schalke. Da werden einige Mannschaften antreten. Ich glaube, es wird eine Influencer-Truppe geben. Es wird eine Legendenmannschaft von Schalke, glaube ich, auch geben. Und noch weitere Mannschaften. Informiert euch da gerne. Ich glaube,
ich habe Sport 1 überträgt, ne?
Ich meine auch. Ich weiß, habe gerade nur leider das Datum nicht mehr genau im Kopf.
Ich weiß auch nicht, aber ihr seid des Googlens sehr mächtig. Und Benni kriegt das vielleicht auch noch gleich raus. Deswegen starte ich vielleicht schon mit dem zweiten Bundesligaspieltag, dann kriegt das Benni schon mal raus. Wir hatten folgende Spiele am Freitag ja gar nichts, weil es war Karfreitag. Deswegen auch nochmal an euch frohe Ostern, haben wir am Anfang vergessen. Hannover, Düsseldorf trennen sich 0-0. Also es sind jetzt echt viele Mittelfeldspiele und viele Spiele, die keine große Bedeutung mehr haben. Sandhausen, die Zweitligamannschaft, x-te Mannschaft von allen, 1-1 gegen St. Pauli, die einen Dämpfer im Aufstiegskampf erleiden. Dresden unentschieden gegen Kiel, da ist eigentlich auch schon alles gegessen, außer dass die Dresdner auf dem Relegationsrang irgendwie so zwischen Pest und Cholera stehen. Hamburg gewinnt das Topspiel am Samstagabend 3-0 gegen Karlsruhe und liefert sich keine Blöße und weckt letzte Hoffnung, muss allerdings unter der Woche ja auch noch im DFB-Pokal antreten, bevor es Bennys Schalke dann, glaube ich, noch mit Hamburg zu tun bekommen. Oder zumindest, nee, bekommen sie nicht zu tun, aber zumindest ist die Konkurrenz noch da und man hofft, dass die im DFB-Pokal ein bisschen was federn lassen, genau. Am Sonntag hatten wir dann Bremen gegen Nürnberg und Glückwunsch an Sky zur richtigen Entscheidung, eine echte Konferenz zu machen am Sonntag. Nürnberg und Bremen, ja, also beide mit Aufstiegsambitionen. trennen sich allerdings auch nur 1-1, also holen sich nur einen Punkt. Heidenheim verliert gegen den Tabellen 17. Aue, der vom letzten jetzt einen Platz nach oben springen kann. Rostock gegen die Überraschungsmannschaft des Saisonstarts Regensburg 1-1. Ingolstadt verliert gegen Paderborn 0-1 und dann haben wir noch ein Spiel übrig mit 7 Toren. Böllenfalltor, Darmstadt, Schalke 2-5.
Ja, und ich glaube, das wurde eines Topspiels absolut würdig. Spannung pur, 7 Tore, schnelles Spiel, viele Chancen auf beiden Seiten und ein absolut viel zu hohes Ergebnis für Schalke, aber 3 Punkte sind 3 Punkte. Und diese 3 Punkte können am Ende echt den Unterschied machen. Also jetzt hat man auch das erste Topspiel der finalen Spiele gewonnen von Seiten Schalke. Jetzt ist man mit 56 Punkte auf Rang 1, hat schon 5 Punkte auf Rang 4. Mit der besseren Tordifferenz sind es ja so gesehen praktisch ja sogar 6. Und das ist schon ein Vorsprung, der mit 4 Spielen Rest auf dem Konto Hoffnung gibt. Wenn man da jetzt vielleicht noch, ja, ich hoffe ja immer noch auf 7 Punkte aus den letzten 4 Spielen, dann sollte man den Aufstieg ohne Probleme packen. Wahrscheinlich auch schon mit ein paar weniger Punkten, weil man sieht, die Konkurrenz schwächelt eigentlich Woche für Woche. Also St. Pauli hat jetzt mehrfach Punkte liegen lassen, Bremen lässt jetzt plötzlich federn. Das ist die große Chance, natürlich auch für so ein Team wie Schalke, die jetzt gerade als einziges so ein bisschen Konstanz reinbringen in die letzten Spiele. Jetzt 5 Siege in Folge. Und soweit wie ich es gelesen habe, ist der Platz 1 nach 30 Spieltagen in der Liga 2 auch immer nach 34 Spieltagen aufgestiegen, zumindest in den letzten 35 Jahren. Jedenfalls kurz zum Spiel. Darmstadt ging relativ früh in Führung. Und das war bereits in der, Moment, in der 11. Minute durch Philipp Tietz, Top-Stürmer von Darmstadt, der jetzt mittlerweile 15 Tore auf dem Konto hat, weil der auch das zweite Tor von Darmstadt dann noch gemacht hat. Aber nur 3 Minuten später traf Simon Terodde zum 1:1 und in der 29. dann wieder eine gewisse Simon Terodde zum 2:1 und Philipp Tietz glich dann noch kurz vor der Halbzeit zum 2:2 aus. Man dachte, es geht in die Halbzeit. Nein, Marius Bülter kam um die Ecke. 42. Minute 3:2. Kurz nach der Halbzeit, Marius Bülter 4:2. Und dann in der 62. Minute, ja, wer soll es anderes sein? Vorlagengeber Simon Terodde. Wer trifft? Marius Bülter. Erster Hattrick, glaube ich, seiner Laufbahn in der Profikarriere. Und damit hat er übrigens 10 Tore erzielt, so viele wie noch nie in seiner Profikarriere zuvor. Für Darmstadt ist es, glaube ich, auch so ein kleiner Dämpfer, weil man jetzt auf Rang 4 ist, wie gesagt, vom Platz 1 schon jetzt 5 Punkte entfernt ist. Da ist dennoch natürlich alles drin, weil St. Pauli steht auf Rang 3 mit 53 Punkten, 2 Punkte mehr, und Bremen einen Platz davor mit 1 Punkt mehr auf Rang 4, mit 54 Punkten. Also, ich würde sagen, das Aufstiegsrennen ist immer noch offen wie nie. Weiter lässt jedes Team plötzlich Punkte liegen. Wer setzt sich dann am Ende durch?
Genau, und auch was die Restprogramme angeht, kann man das schlecht prognostizieren, weil eben auch viele Top-Spiele noch auf uns warten. Schalke spielt noch gegen Nürnberg zum Beispiel. Sich die Arminia-Anhänger anguckt, die blicken da natürlich auch mit Argusaugen drauf. Auf der einen Seite, weil man sich ja vielleicht im Hinterkopf schon mal darauf vorbereitet, was dann nächste Saison warten könnte. Ich aber eher, weil St. Pauli weiter liegen lässt und wir dann wieder in der Relegation gegen Darmstadt spielen könnten. Also ja, wird spannend zu beobachten sein, wie das weitergeht. Und ich würde sagen, wir wechseln in Liga Nummer 1, denn da ist auch einiges passiert am Wochenende. Wir hatten am Samstag unter anderem einen 3:0-Sieg vom SC Freiburg gegen Bochum, die sich hier weiterhin in Richtung Champions-League-Plätze schieben, jetzt nur noch einen Platz hinter Leverkusen sind. Ein Punkt und ein Platz hinter Leverkusen. Mainz und Stuttgart trennen sich 0:0. Das ist ein wichtiger Punkt für Stuttgart im Abstiegskampf. Die stehen jetzt auf dem Relegationsplatz, 2 Punkte vor Bielefeld und 1 Punkt hinter der Hertha, die mit Felix Magath an der Seitenlinie gegen Augsburg, eine Mannschaft, die sich wie auch immer wieder irgendwie retten kann, so wie es im Moment aussieht, gewinnt. Augsburg verliert gegen die Hertha 0:1. Nach dieser Blamage gegen Union im Stadtderby jetzt hier 3 Punkte für Hertha, die sie auf den 15. Platz schieben.
Ja, genau, man hat das Gefühl, Hertha schafft es in der letzten Zeit, in den letzten Saisons immer wieder, ja, irgendwie dann doch noch sich zum Klassenerhalt zu, keine Ahnung, wie nennt man das am besten, beißen, quälen, wie auch immer.
Quelix
ist da natürlich eine große, große Hilfe, und man muss ja auch sagen, dass dieser Trainerwechsel absolut was bewirkt hat. Also
absolut.
Von den Resultaten und auch vom Auftreten her der Mannschaft, zumindest von der Moral her, die sie zeigen, hat sich da was verändert. So schnell, ohne große Änderungen am Kader, wird sich spielerisch da weniger ändern. Aber ich glaube, man hat das Gefühl, Felix Magath drückt die richtigen Knöpfe, um zumindest das noch rauszuholen, was hier rauszuholen ist. Und das ist eben der Klassenerhalt. Und das sieht auch Stand jetzt gar nicht so schlecht aus, auch wenn das da unten natürlich auch saueng ist. Aber ich glaube, also ich sehe auch wieder viele Prognosen, diesmal zu Schalke. Auch die haben sich...
Parallelen.
Parallelen, was habe ich gesagt?
Prognosen.
Das macht keinen Sinn. ich sehe da jedenfalls viele Parallelen. Denn auch Schalke hat in den letzten Jahren in der ersten Liga immer wieder so kurz vor Schluss, auch wenn erst durch Hüb Stevens zum Beispiel, der zum 15. Mal zurück zum Verein kommen muss, um den Verein zu retten, dann doch noch gerade so den Klassenerhalt mit 3 Punkten geschafft hat. Man hat immer gedacht, ey, die gehen ja einfach nicht runter. Die haben es seit 2 Saisons verdient, wieso gehen die nicht runter? Ja. Und dann war es eben in der 3. Saison der Fall. Und genau das kann eben auch bei Hertha doch noch dazu kommen. Denn spielerisch, gesagt, sieht man keine großen Fortschritte.
Genau, in 2 Wochen steht dann das Kellerduell Hertha gegen Bielefeld an. Vorentscheidung, wenn nicht sogar Entscheidung. Wir werden sehen, was das bringt. Wenn Kevin Prince Boateng auf jeden Fall so spielt wie gegen Augsburg, wird es für die Arminia keine einfache Sache. Ebenso wie sich Gladbach am Samstagabend im Derby gegen Köln wirklich auch nicht gut präsentierte. Das zeigte auch das Auftreten der Fans nach dem Spiel. Ein ungefährdeter 3:1-Sieg für die Kölner, die echt eine gute Auswärtsleistung zeigen. Und dann haben wir noch den VfL Wolfsburg am Samstag. Der hatte ja 4:0 gegen Arminia Bielefeld gewonnen. Schönen Dank für die Corona-Infektion in den in die Volkswagen-Arena an der Stelle. Und ja, jetzt kam der Signal Iduna Park. Voll ausverkauft, nehme ich mal an. Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall 7 Tore auch da, nicht nur im Böllenfalltor, auch in Dortmund. 6:1 gewinnt Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg. Das war eine richtige Abfuhr.
Ja, doof nur, dass man mit dem Fußballspielen so spät in der Saison anfängt. Also, wenn man mit dieser Offensivleistung durch die ganze Saison gegangen wäre, dann hätte man bestimmt auch einige Spiele mehr gewonnen, gerade gegen Teams, wo man dachte, was ist denn da los?
Dann wäre das Meisterschaftsrennen noch offen.
Wäre Fahrradkette, hat ein gewisser Prophet Lothar Matthäus einst gesagt, ne?
Ja, gut. Also, und das hat jetzt zur Folge, dass die Bayern das erste Mal überhaupt gegen Dortmund Meister werden können. Das Ganze dann nächsten Samstag im Topspiel. Die Bayern gewinnen auf der Alm 0:3. Das ist eine der höchsten Niederlagen, die Bayern Arminia Bielefeld zugeschrieben haben in den letzten Jahren. Benni hat noch was?
Ja, ich wollte nur noch mal kurz auf Tom Rothe kommen, der ja als linker Verteidiger...
Also, klar. 17 Jahre, ne?
17 Jahre, viertjüngster Spieler der Bundesliga-Geschichte, der ein Tor erzielt. Hat nämlich das 1:0 erzielt gegen Wolfsburg.
Stimmt.
Ja, wurde auch aufgrund von Personalsorgen und weil man eben auf links nur Nico Schulz hat. und Guerrero, ja klar, aber sonst ist da relativ wenig. Wurde er eingesetzt und spielte hervorragend. Erste Bundesliga-Erfahrung, glaube ich sogar, wenn ich mich nicht irre.
Ich glaube auch.
Jedenfalls von Anfang an.
Das auf alle Fälle.
Was für eine Leistung. Und nicht irgendwie das 6. Tor oder so, sondern tatsächlich das 1:0. Ne? Das sollte man vielleicht auch noch dazu erwähnen. Und ja, mal sehen, was man von ihm in dieser Saison oder in den nächsten Jahren erwarten kann.
Ja, guck mal, wer die ersten 3 Tore von Dortmund geschossen hat.
Ja, Tom Rothe, Axel Witzel, Manuel Akanji.
Ja, schöne Grüße an die Offensive an der Stelle.
Na gut, also trotzdem waren sie ja an was dran. Also Tom Rothe wurde von Julian Brandt vorbereitet, Axel Witzel von Erling Haaland und Akanji von Reus.
Und das war schon lustig.
Und Haaland durfte dann ja...
Dann zu sehen, ja. Wenn Kai Dittmann, ja, was passiert, wenn hier die Offensive erst die Tore schießt und dann irgendwann zum Schluss, ja, beim 6:3 mache ich das Ding hier nochmal auf. Naja, gut, es kam nicht dazu und am Ende steht diese 6:1. Wie gesagt, die Bayern gewinnen in Bielefeld und da ist wieder eine Kopfverletzung im Spiel, die dritte in 3 Wochen. Wieder einmal glimpflich ausgegangen, diesmal traf es Tanguy, Nian Sous, Ellenbogen, Fabian Kunzes Hals. Viele haben gesagt, das ist eine rote Karte, es war am Ende gelb, sei es drum, Hauptsache Kunzi geht's gut, das ist auch der Fall. Fabian Klos war auch wieder im Stadion, das ist, denke ich, nicht nur für Arminia-Fans eine gute Nachricht, dass der wieder sich Spiele in dem Stadion angucken kann nach seiner Schädeloperation. Für Arminia Bielefeld jetzt also weiterhin kein Punkt, 26 Punkte, 17. Platz. Als nächstes geht es nach Köln, das ist natürlich auch kein einfaches Spiel, gerade mit dem Rückenwind aus dem Derby, den die jetzt mitnehmen. Die Eintracht verliert gegen Union Berlin nach dem Barcelona-Triumph, 2:0 durch ein schönes Spiel von Union, hatte ich auch so mit 1,5 Augen gesehen, war relativ ungefährdet, ein wahnsinnig langweiliges Spiel, deswegen parallel dazu Hoffenheim gegen Greuther Fürth wieder einmal ein Punkt. Die profitieren jetzt echt langsam davon, dass Linde da hinten einen richtig guten Job macht. Wahrscheinlich haben die sich mein Sascha Burchardt-Bashing vom Saisonbeginn angehört und jetzt Linde macht echt einen guten Auftritt und Hoffenheim ist halt echt so ein Niemandsland, verspielen jetzt so langsam die letzten Europa-Ambitionen. 0:0 und der Spieltag endete mit einem ebenso trägen Spiel, recht viel Taktik geprägt. Das war übrigens das letzte Spiel der Marco-Hagemann-Woche. Ein schöner Kontrast, aber so kann Fußball nun mal auch sein. Leipzig, siegt im Duell der Champions-League-Plätze. Jetzt 2 Punkte vor Leverkusen in der Tabelle. Die haben jetzt die Plätze getauscht mit 1:0. Es war eigentlich ein recht unspektakulärer Sonntag.
Ja, ich glaube, es ist ja auch relativ klassisch so, dass Vereine, die in der Woche bereits international gespielt hatten, dann am Wochenende, gerade wenn du Europa League vom Donnerstag noch in den Knochen hast, dann am Wochenende nicht so abliefern kannst, wie vielleicht dann in der Europa League, wenn es gut funktioniert hat. Ja. Das hat man, glaube ich, bei Leipzig und bei Frankfurt gesehen, spielerisch, nur mit dem besseren Ausgang eben für Leipzig gegen Leverkusen. Frankfurt hatte ich ehrlich gesagt auch nach dem Sieg gegen Barcelona schon das dumpfe Gefühl, als ich dann so ein paar Bilder vom Strand gesehen habe und wie sich der Verein auch zu Recht über den Sieg ergötzt hat. absolut. Und außerdem, wie wir schon so richtig sagten, internationale Ambitionen über die Liga waren auch vor dem Spieltag sehr gering.
Ja, sehr gering, aber jetzt halt eben erst gar nicht mehr existent. Genau, am nächsten Spieltag wartet dann unter anderem auf uns Eintracht Frankfurt gegen Hoffenheim. Das könnte dann mal wieder ein Sieg werden, weil die Hoffenheimer haben ja gefühlt auch schon abgeschlossen mit allem. Wie gesagt, Köln gegen Bielefeld, Fürth gegen Leverkusen. Das könnte wieder eine Niederlage für Fürth geben. Und die Plätze könnten wieder zurückgetauscht werden, weil Leipzig gegen Union Berlin spielt. Das muss man auch erstmal gewinnen. Bayern gegen Dortmund, natürlich Samstagabend der Klassiker in der Allianz Arena. Da ist die Meisterschaft eventuell schon entschieden. Am Sonntag dann noch Bochum gegen Augsburg und Hertha gegen Stuttgart. Und das ist das erste von zwei Duellen im Abstiegskampf, was mit Brisanz geguckt werden muss. Sonntag 17:30 Uhr, guckt er also rein. Jetzt diese Woche Hertha gegen Stuttgart und nächste Woche dann Hertha gegen Bielefeld. Also das sind wirklich die entscheidenden Spiele um die Plätze 15, 16 und 17.
Der Abstiegskampf beginnt. Da geht es jetzt, man sagt es ja immer so schön, es geht nicht mehr um spielerisches Vermögen, es geht einfach nur um Ergebnisse. Und
Fußball ist ein Ergebnissport.
Das schon, aber dementsprechend, ja, schaut rein. Aber ich glaube, man kann jetzt spielerisch keine Feuerwerke erwarten, sondern heiße Spiele, nee, in denen es einfach nur um sauwichtige Punkte geht.
So ist es. Drückt mir die Daumen und wenn ihr es nicht wollt, dann lasst es. Schöne Woche, bleibt gesund und fangt euch nichts ein. Ich hoffe, ihr seid geimpft. Wenn nicht, holt das noch nach. Kann ich nur empfehlen. Und wir wünschen euch eine schöne Woche und bleibt gesund, habe ich eben schon mal gesagt. Aber es ist auch das Wichtigste im Moment. Es schlägt klinglich echt, trifft jeden. Und wir hören uns. Ciao.
Bis dann.
On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.